jetzt ist es mir eine ganz besondere Ehre. Wir haben heute einen ganz besonderen Gottesdienst, nämlich Gottesdienst mit Kanzeltausch. Jetzt werdet ihr sagen, Moment mal, die ist ja wie immer. Das ist richtig, Kanzeltausch, wir tauschen nicht die Kanzel, sondern die, die dahinter sprechen. Und wir haben heute Besuch aus der Stadtmission Wiesbaden. Pastor Jürgen Lalk ist heute unter uns und wir sind schon ganz viele Jahre gemeinsam unterwegs in der Evangelischen Allianz, arbeiten dort ganz eng und richtig toll miteinander, wollen gemeinsam Wiesbaden für Jesus erreichen und du bist heute hier und du hast ein ganz tolles, spannendes Thema mitgebracht. Wir haben schon dafür gebetet und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören und dir ganz viel Segen, das Wort Gottes uns einfach zu bringen heute Morgen. Gott segne dich, Jürgen. Heißt ihn doch mal herzlich willkommen mit einem kräftigen Applaus. Bitte schön.
Ja, ich freue mich auch ganz besonders, heute hier zu sein und diesen Gottesdienst mit Ihnen zu feiern. Die Stadtmission lässt Sie alle ganz herzlich grüßen. Wir sind ja miteinander in der Allianz hier in Wiesbaden unterwegs. Wir feiern in diesem Jahr 500 Jahre Reformation. Und etwas, was unbedingt dazugehört zu diesem Fest der Reformation, ist, dass Martin Luther neu entdeckt hat, dass wir als Christenmenschen frei sein dürfen, Freiheit atmen dürfen. Er hat eine Schrift geschrieben von der Freiheit eines Christenmenschen. Eine große Schrift von ihm. Und deswegen habe ich einen Bibelabschnitt Ihnen mitgebracht von seinem Lehrer, dem Apostel Paulus, der dieses schon ja zu urchristlichen Zeiten thematisiert hat. Galater 5, 1 bis 15. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder in das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Ihr lieft so gut. Wer hat euch aufgehalten, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Solches Überreden kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich habe das Vertrauen zu euch in dem Herrn. Ihr werdet nicht anders gesinnt sein. Wer euch aber irre macht, der wird sein Urteil tragen, er sei, wer er wolle. Ich aber, liebe Brüder, wenn ich die Beschneidung noch predige, warum leide ich dann Verfolgung? Dann wäre ja das Ärgernis des Kreuzes aufgehoben. Sollen sie doch gleich verschneiden lassen, die euch aufhetzen. Ihr aber, Brüder und Schwestern, seid zur Freiheit berufen. Allein seht zu, dass ihr durch die Freiheit nicht dem Fleisch Raum gebt, sondern durch die Liebe diene einer dem anderen. Denn das ganze Gesetz ist in dem einen Wort erfüllt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Soweit das Wort Gottes. Freiheit ist ein großes Thema. Ich wage die These, Freiheit ist ein ganz entscheidender Wert in unserer Zeit und Gesellschaft in der Postmoderne. Ich war an unserem Hochzeitstag mit meiner Frau im Musical Sissi und auch dort begegnete mir der Schrei nach Freiheit. Haben Sie ihn gehört, diesen Schrei nach Freiheit? Ich gehöre nur mir. Ich bin zutiefst davon überzeugt, das ist, was viele Menschen zutiefst ausmacht und prägt in der Postmoderne, in der Zeit, in der wir heute leben. Die Angst, eingeengt zu werden, die Angst, seine Freiheit zu verlieren. Damals, als Paulus diesen Brief an die Galater schrieb, war die Gesellschaft nicht so frei wie unsere. Es gab die Freien, ja, die selbstbestimmt lebten, die Wahlrecht hatten und die tun und lassen durften, was sie wollten. Es gab aber auch die Sklaven, die kein Wahlrecht hatten, die nicht tun konnten, was sie wollten. Und wenn sie am Abend noch eine Stunde zusätzliche Schicht hatten, dann wurden sie nicht entlohnt. Und ihre Kinder gehörten nicht ihnen, sondern ihre Kinder gehörten ihrem Herrn. Und es gab nicht wenige Sklaven in der Christenheit bei den ersten Christen damals. Und diese Sklaven, die in der christlichen Gemeinde lebten, lebten dort mit erhobenem Haupt, genossen Freiheit in der christlichen Gemeinde, obwohl sie äußerlich keine Freiheit hatten. Was ist das Geheimnis von christlicher Freiheit? Was ist das Geheimnis von Freiheit, die das Evangelium, die Jesus Christus anzubieten hat? In der Aufklärung begann der Freiheitsbegriff sich zu entwickeln. Freiheit bedeutete frei sein von jeglicher Bevormundung. Frei sein von der Bevormundung durch Kirche und Staat. Das war das Ziel. Neuzeitlich, heute, bedeutet frei sein, wir sahen es in dem Titelsong von Sissi, frei sein von Fremdbestimmung, frei sein von Beeinträchtigung, frei sein von Verantwortung, frei sein von Verpflichtung. Aber wenn wir dieses Freiheitsverständnis zu Ende denken, bis zum Zielpunkt durchdenken, dann bedeutet Freiheit letztlich ungebunden sein. Dann bedeutet frei sein, ich bin mit mir alleine. Mir redet keiner mehr rein, nur ich bin noch da. Frei sein von Vater und Mutter. Frei sein von Mann und Frau und Kindern. Frei sein von Arbeitgebern und Kundenerwartungen. Wenn da allein die Freiheit zu finden ist, dann müsste man am freisten sein, wenn man alleine auf einer einsamen Insel irgendwo im Pazifik für sich alleine wäre. Dann wäre man perfekt frei. Aber ist das Freiheit? Leben in Einsamkeit, Leben in Abgeschirmtheit. Ich glaube, hier liegt der Denkfehler unserer Zeit. Der Mensch ist nämlich von Gott her für das Wir geschaffen. Und das Ideal der Freiheit finden wir erst dann, wenn wir ganz bei uns sind, wenn wir ganz bei dem sind, was uns ausmacht und was wir brauchen, um erfülltes Leben zu finden. Und wir sind ganz bei uns, wenn wir entdecken, wir sind geschaffen für das Wir. Und wir finden uns in der Beziehung zum Anderen. Der Mensch ist geschaffen für das Wir, findet sich geradezu im Wir. Für uns als Christen heißt das, wir sind geschaffen, Glied zu sein am Leibe Christi. Wenn wir unsere Hand fragen würden, ich habe mal meine beiden mitgebracht heute Morgen, wenn wir die fragen würden, bist du frei? Dann würde meine linke Hand hier sagen, ja natürlich bin ich frei. Ich kann winken, ich kann mich bewegen, eine Hand wäscht die andere. Und ich kann Shake Hands machen, die Hand geben. Die Hand ist frei, weil es eine Beziehung zum Arm gibt, eine Beziehung zum Kopf gibt. Vom Kopf her, vom Arm her kommen Impulse, kommt Energie, kommt Weisung. Darum ist die Hand frei. Entschuldigen Sie dieses makabere Beispiel. Nehmen wir mal an, ich hätte ein Messer mitgebracht. Die Hand würde abgetrennt, so langsam grau werdend vor mir liegen. Wäre sie dann noch frei, die Hand? Dann beginne Unfreiheit. Dann könnte sie sich nicht mehr bewegen. Dann wäre sie nicht mehr quick lebendig. Dann würde die Hand Freiheit verlieren. Freiheit finden wir nur in der letzten Bindung an Christus, unserem Haupt. Freiheit finden wir nur in der Bestimmung unseres Lebens, nämlich gebunden an Christus zu leben. Freiheit finden wir nur im Wir. Absolute Freiheit liegt in der Beziehung zu Christus. Denn Christus befreit uns zu einer Beziehung zu sich und zu anderen in der Gemeinde und zu anderen, die an seinem Leib leben. Deswegen ist Sünde nicht in erster Linie eine moralische Kategorie, sondern Sünde heißt Trennung von Gott. Trennung von Gemeinschaft, Trennung von meiner Beziehung, Trennung von meiner Bestimmung, nämlich Trennung von meiner Beziehung zu Christus. Sünde ist letztlich das, was mich von meiner Freiheit trennt. Paulus sagt, Christus hat uns zur Freiheit befreit. Christus hat uns erlöst von der Trennung von Gott. Christus hat uns erlöst aus der Einsamkeit. Christus hat uns erlöst von unserer Vergangenheit. Und Christus hat uns erlöst von der Macht der Sünde. Was heißt das aber für uns konkret? Für unseren Alltag, von Montag bis Sonntag, nächste Woche. Was bedeutet das? Das heißt nicht, dass die Sünde nicht mehr da wäre und nicht mehr existent wäre und beseitigt wäre. Es heißt vielmehr, dass sie verurteilt und verdammt ist. Manchmal verstehen Christen, wenn sie hören, dass ihr Mensch, ihr alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist. Sie müssten nun damit beginnen, das vollends zur Vollendung zu bringen. Und sie lehnen sich selbst ab. Sie verneinen sich selbst. Sie machen sich klein und sie kriechen unter dem Teppich entlang. Ist das unser Job? Selbstverneinung, Selbstablehnung, und Auflehnung, Selbstauflehnung gegen die Sünde. Bei den Galatern war das Problem, dass denen gelehrt wurde, ja, Christus hat euch freigemacht, 95% oder so, aber die letzten 5%, die müsst ihr noch hinkriegen. Wenn die Männer unter euch sich beschneiden lassen am Glied, dann ist es vollends passiert. Jesus und euer Tun. Paulus widerspricht dem wahnsinnig vehement. Er sagt, Ihr müsst euch eben nicht selbst erlösen, nicht selbst befreien. Ihr könnt das gar nicht. Paulus sagt, wir sind mit Christus gestorben und deshalb hat die Sünde keinen Anspruch, kein Recht mehr auf uns. Die Sünde hat keinen Herrschaftsanspruch mehr auf uns. Das ist erst einmal ein juristisches Faktum. Aber dieses juristische Faktum will angeeignet werden, soll sich verwirklichen in meinem Leben, in meinem Alltag, wachstümlich, immer mehr. Es will ernst genommen werden. Erlauben Sie mir ein Beispiel. Wir machen eine Zeitreise. Wir versetzen uns zurück in die Antike. Und nehmen wir mal an, wir wären heute Morgen in der Antike angekommen und ich lebte als Christ in der Antike und hätte einen Sklaven. Übrigens, das war bei den Christen damals nicht selten, das gab es durchaus. Und nehmen wir mal an, ich würde meinen Sklaven zu Hause nicht allzu gut behandeln. Ich würde streng sein, ich würde manchmal ihn schlagen und nicht gut mit ihm umgehen. Und nehmen wir mal an, Stefan Weise käme zu Besuch. Er wäre bei uns zu Hause, er würde meinen Umgang mit den Sklaven sehen. Und in ihm würde der Gedanke wachsen und entstehen, ich muss dem Jürgen seinen Sklaven abkaufen. Der geht nicht wirklich gut mit dem um. Und Stefan würde in eine Verhandlung eintreten mit mir und wir würden uns einig werden, er würde mir meinen Sklaven abkaufen. Der Sklave ist befreit, lebt im Haushalt von Stefan. Am nächsten Tag treffen wir uns in der Kirchgasse. Und ich sehe auf der anderen Straßenseite meinen Sklaven, ich nenne ihn mal Onesimus. Und ich rufe ihn, Onesimus, der zuckt zusammen und kommt zu mir gerannt und fragt, was soll ich dir tun? Was soll ich dir heute dienen? Juristisch ist der Sklave frei, aber psychologisch, bedingt durch lange Jahre der Erfahrung, hat er eine Abhängigkeit von mir entwickelt und hört auf mich, ist gewohnt, unter meiner Herrschaft zu leben und meint, es ginge nicht anders. Später erzählt er seinem neuen Herrn Stefan Weise von der Begegnung mit seinem alten Herrn Lalk. Sein neuer Herr sagt ihm, du bist frei, der darf dir gar nichts mehr sagen. Ich habe dich freigekauft. Am Folgetag bin ich wieder in der Kirchgasse unterwegs. Ich gebe zu, ich liebe die Kirchgasse in Wiesbaden. Und wieder auf der anderen Straßenseite entdecke ich meinen Freund oder weniger Freund Onesimus. Und ich rufe ihn gerade, hallo Onesimus, da kommt der Sklave, mein ehemaliger Sklave, auf mich zugerannt. Ich weiß gar nicht, was mir passiert. Der drischt plötzlich auf mich ein. Wir liegen auf der Erde, kämpfen miteinander. Gott sei Dank habe ich meine Bodyguards dabei. Die schnappen ihn und geben ihm auch noch ein paar. Die Polizei wird gerufen und Onesimus wird abgeführt. Der hat völlig überreagiert. Der ist irgendwie verrückt geworden, dass er mich angreift. Hat überzogen reagiert. Am Folgetag, Sie ahnen, was kommt. Ich bin wieder in der Gasse und in der Kirchgasse unterwegs und ich sehe wieder meinen Sklaven, ehemaligen Sklaven Onesimus. Und ich rufe wieder, Onesimus! Aber diesmal reagiert er anders. Er geht in den Laden, dort wo sein neuer Herr, der Stefan Weise, gerade dabei ist,
Dinge einzukaufen. Und er sagt ihm, mein alter Herr ruft mich. Plötzlich kommt Stefan Weise raus. Er kommt auf mich zu, zuckt die Quittung aus seinem Hemdtasche, wo der Kaufpreis steht, wo unterschrieben ist, dass ich das Geld bekommen habe und er deswegen meinen Sklaven haben darf. Und er sagt mir, Jürgen, du hast keine Rechte mehr über ihn. Ich habe ihn doch ordnungsgemäß bezahlt, oder? Bisschen Strenge in seinen Worten. Wenn wir Christen doch so reagierten, wie mein Onesimus beim dritten Mal, wenn wir die alten Sklaventreiber, Sünde und Teufel, wenn die uns wieder belästigen wollen und wieder uns rufen, wenn wir sofort zu unserem neuen Herrn gingen und ihm sagen würden, Herr, kümmere dich bitte um die. Du hast mich doch gekauft vor 2000 Jahren an dem Kreuz. Hast du für mich bezahlt? Ich bin frei. Die haben keine Rechte mehr über mich. Aber mal ehrlich, wir selber sind ja diejenigen, die eben vergessen, versäumen, ihre Freiheit zu beanspruchen und es deswegen unserem alten Herrn so leicht machen. Der alte Herr, der Fürst dieser Welt, verspricht uns Sachen, die er nicht halten kann und gibt uns stattdessen Sachen, die wir nicht brauchen können. Er verspricht Glück, Leben, Zufriedenheit und Wertigkeit. Und was kriegen wir? Wir kriegen Einsamkeit, Erniedrigung, Demütigung und Selbstverachtung. Das ist der Trick des alten Sklaventreibers. Ein Trick, der millionenfach sich bewährt hat. Dabei sind die Sünden Kompensationsversuche, eine Art Ersatzbefriedigung. Da schwimmt ein Schiffbrüchiger auf einer Holzplanke im Meer. Er weiß genau, ich darf kein Salzwasser trinken. Sonst werden die Probleme nur noch größer werden. Es wird nur schlimmer werden. Aber er versucht zu guter Letzt sein Durstproblem doch durch Salzwasser zu kompensieren, bis er schließlich daran sterben muss. Als Christen dürfen wir Töchter und Söhne Gottes sein. Wir dürfen an seinem Tisch sitzen, von seinen Gaben, soll ich sagen, von seinen Festgaben leben und uns ernähren. Aber wir sind zutiefst und zugleich von langen Kompensationsgewohnheiten geprägt, die einen jämmerlichen Ersatz darstellen, eigentlich einen gefährlichen Ersatz darstellen für die eigentliche Freiheit in Christus. Wenn wir nicht von Christus weglaufen, sondern zu ihm hinlaufen, wenn wir in den Laden gehen, wo unser neuer Herr ist, wo wir uns an ihm wenden, und nicht den Kompensationsversuchen der Sünde nachgeben, dann üben wir ein, dann realisieren wir auch im Alltag Freiheit in Christus. Aber wir sind nicht nur frei von etwas, sondern wir sind auch frei für etwas. Jesus macht uns das vor. Er hielt seine Freiheit nicht fest. Er war so frei, dass er sich aus Liebe zu uns entäußerte. Er wurde dein und mein Diener. Er stirbt am Kreuz, um uns frei zu kaufen aus unserer Unfreiheit. Christus zeigt uns, es gibt eine Freiheit, die ist größer als Selbstbestimmung. Es gibt eine Freiheit, die ist unendlich schöner als Selbstbestimmung. Das ist die Freiheit der Liebe Gottes. Das ist die Freiheit, die die Liebe Gottes in mir möglich macht. Wenn die Agape-Liebe Gottes mein Leben flutet, dann finde ich diese Freiheit. Diese Liebe Gottes will so stark in uns werden, dass wir es wagen können, schwach zu werden, ohne es als Schwäche zu empfinden. Christus hat alles gegeben aus Liebe zu uns. Und jeder, der sich an Christus verliert, findet diese Liebe Gottes und darin die Liebe zu Christus und die Liebe zum anderen. Denn Christus hat uns nicht erkauft, erneut Sklave zu sein. Nicht mal Sklave unseres Egoismus, nicht mal Sklave unserer elenden Selbstbestimmung, die alles nur kaputt macht. Sondern Christus hat uns befreit und adoptiert, Töchter und Söhne Gottes zu werden. Und diese Freiheit ist eine Freiheit zum Lieben und zum Dienen. Deshalb bringt all eure Albträume, all eure Vergangenheit, all eure Ketten, all eure Kompensationsversuche, all eure Unfreiheit, bringt sie zu Christus und erlebt, Christus hat euch freigekauft und er spricht euch zu, ihr gehört jetzt zu mir. Aber ich mache euch nicht zu Sklaven, sondern zu Töchtern und Söhnen Gottes, dass ihr am Gottesfesttisch sitzen dürft. Und ihr seid jetzt meine Geschwister und ihr seid Miterben. Ihr seid jetzt königliche Hoheiten. Ich weiß jetzt genau, was der eine oder andere denken mag. Aber in meinem Leben, Jürgen, sehe ich nichts davon. Es stimmt. Ihr könnt es jetzt noch nicht in umfassender, vollkommener Weise sehen. Es stimmt. Ihr könnt es jetzt noch nicht hundertprozentig in umfassender Weise fassen. Es stimmt. Wir haben es nur im Evangelium, schwarz auf weiß. Aber das, was uns das Alte loslassen lässt, die Kompensationen, die Ängste, die Zwänge, die Ängste, die Zwänge und die Vergangenheit, das ist das Vertrauen. Das ist der Glaube, von dem Martin Luther sagt, allein dieser Glaube rettet uns. Dabei ist dieser Glaube nicht irgendeine Leistung von uns, nicht irgendetwas, was wir produzieren müssten aus uns, sondern Glaube heißt nichts anderes als zu Christus gehen, zu ihm gehen und zu nehmen, was er dort am Kreuz für uns erbracht und erwirkt hat. Du magst noch Albträume haben. Du magst an dir noch alte Gesetzmäßigkeiten und Kompensationszwänge beobachten, die aus deinem Sklavendasein herrührten. Es sind schlechte Gewohnheiten aus alten Zeiten. Aber es gilt, in Christus, allein im Glauben, in Schauen auf ihn, allein im Blick auf ihn, bist du hier, heute und jetzt vollständig erlöst. Ich gehöre juristisch bereits ihm und lerne nun immer mehr in meinem Denken, in meiner Psychologie, in meinem Leben, mich von dieser Freiheit bestimmen zu lassen. Mehr als Christus am Kreuz getan hat, hätte er für dich nicht tun können. Und mehr als was dort geschehen ist, brauchst du nicht. Er hat dich wirklich erlöst. Du bist freigekauft. Du bist befreit zur herrlichen Freiheit der Töchter und Söhne Gottes. Und du bist befreit, Gott und Menschen zu dienen. Im Glauben gehört dir das. Wenn du mit leeren Händen nach Christus greifst, gehört dir das. Luther sagt, glaubst du, so hast du. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Amen. Amen. Wir wollen miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns befreit hast, freigekauft hast, nicht mit Gold oder Silber, sondern mit deinem heiligen, teuren Blut. Du hast dein Leben gegeben, du hast diesen immens hohen Preis bezahlt und du hast uns wirklich freigekauft von der Macht der Sünde, von der Macht des Teufels und von der Macht des Todes. Und nun schenke es uns durch deinen Geist und durch dein Wort, dass wir von dieser Freiheit immer mehr geprägt werden, dass wir sie real einüben in unserem Alltag und sie erleben, du hast uns frei gemacht von der Macht der Sünde und von allen Kompensationen. Und danke für den Tag, wenn du wiederkommen wirst und wenn in 100%iger, umfassender Weise wir Töchter und Söhne Gottes sind und in unsere ganzen Freiheit hineingewachsen sein werden, die du letztlich geschenkt hast. Wir beten dich an, dass du so Diener wurdest. Und wir bitten dich, lehre uns zu dienen.